Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
SWR 1 Leute, und zu Gast ist einer der beliebtesten deutschen Serienstars, Georg Uecker, auch bekannt als Dr. Carsten Flöter aus der Lindenstraße. Er hat aber auch noch viele andere Dinge gemacht, war zum Beispiel Spielleiter bei der Schillerstraße, Produzent von Blond am Freitag. Und jetzt hat er seine Autobiografie geschrieben. Ich mach dann mal weiter. Schönen guten Morgen, Georg Uecker.
Guten Morgen, Katja, und guten Morgen, liebe Hörer und Hörerinnen.
Wie sieht so ein typischer Sonntag bei Ihnen aus, wenn Sie nicht bei uns im Studio sitzen?
Dann schlafe ich meistens relativ lange, wobei das auch mit zunehmendem Alter immer schwieriger wird. Also ich habe dann schon die senile oder präsenile Bettflucht und sitze da und sage, schade, ich bin müde, aber irgendwie doch jetzt wach. Aber wenn es irgendwie geht, schlafe ich aus, so lange, drehe mich noch zweimal um, pflege mich im Bad, mache alles ganz langsam und gucke ein bisschen Fernsehen und fange an zu lesen. Und nachmittags überlege ich dann, was ich mit Leuten mache. Ruf Freunde an, gehen wir vielleicht essen. Manchmal gucke ich hier und da auch tatsächlich die Lindenstraße.
Wollte ich gerade sagen, abends ist doch ganz fest
ja,
der Platz vorm Fernseher gebucht.
Ja, gucke ich tatsächlich oft um 18.50 Uhr, obwohl ich bin einfach die Generation analog. Jüngere lachen dann natürlich darüber, die sagen, kannst du später gucken oder in der Mediathek oder wo auch immer. Aber wenn ich es schaffe, mache ich das. Und oft stehe ich sonntags abends dann auch auf der Bühne. Das ist ja so ein Auftrittstag auch.
Sie haben eine Autobiografie geschrieben mit dem Titel Ich mach da mal weiter. Wenn man das Buch gelesen hat, weiß man, dass diese Aussage keine Selbstverständlichkeit ist. Sie hatten an einem Tag die Diagnose Krebs im fortgeschrittenen Stadium auch schon und dass Sie HIV-positiv sind. Das war vor 25 Jahren. Wie lange ist es her, dass Sie definitiv wissen, ich bin geheilt?
Das war so schrittweise, wenn man ehrlich ist. Also bei Krebs ist es einfacher zu definieren. Ich hatte Morbus Hodgkin, das ist ein Lymphdrüsenkrebs. Und ja, schon in etwas fortgeschritteneren Stadium. Und da haben die gesagt, die Ärzte, sind guter Dinge. Wir können natürlich nichts garantieren, also ob sie das wirklich überleben. Aber wir müssten dann eine sehr brutale Chemotherapie anwenden. Die haben es ein bisschen vornehmer ausgedrückt, aber es war schon klar. Und ich habe eine heftige Chemotherapie gemacht. Also ich hatte alle Nebenwirkungen, die man nur haben kann. Also ich quoll auf, mir fielen die Haare aus. Ich hatte eine Mittelohrentzündung, Augenentzündung, Durchfall, Erbrechen, allergische Reaktionen, eine Nervenentzündung, dass ich nicht mehr auftreten konnte. Also ich lag sehr reduziert da.
Da sprechen wir dann auch noch später noch intensiver drüber.
Also der Krebs war erstmal weg nach, die hatten vermutet, dass das 6 Monate dauert. Wenn es gut läuft, es waren 4,5. Und dann muss man das ja sehr engmaschig kontrollieren danach. Man sagt oft nach 5 Jahren, wenn nichts kommt, gilt es als geheilt. Bei mir sind es jetzt 25 Jahre her und ist nicht zurückgekommen.
Also Bingo, da ist alles
Bingo.
Klar. Und HIV kann man ja nicht heilen, aber unterdrücken.
Ganz genau, HIV ist ja per se auch keine Krankheit. Das kann sich zu einer entwickeln, die heißt dann AIDS. Erstmal ist das eine Infektion, die man unter Kontrolle halten kann, dank des medizinischen Fortschritts.
Auch da werden wir noch näher drüber sprechen. Damit wir Sie noch ein klein bisschen besser kennenlernen, am Anfang der Sendung habe ich ein paar Satzanfänge für Sie vorbereitet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay?
Gerne.
Prominent sein ist?
Ein Vorteil, eine Last, eine etwas absurde Situation, weil man manchmal überhöht wird. Leute benutzen einen als Projektionsfläche, also insofern nichts für Schwächlinge.
Ich bin dankbar für?
Die Liebe und die Kraft meiner Eltern, die sie mir mitgegeben haben.
Bei der Lindenstraße dabei zu sein.
Ist eine tolle Herausforderung. Ist eine Langzeitgeschichte, die man parallel zu seinem eigenen Leben erzählt.
Der Eurovision Song Contest ist für mich?
Wie Ostern und Weihnachten an einem Tag.
Am wichtigsten in meinem Leben ist für mich?
Die Liebe von anderen Menschen.
Ich ärgere mich über?
Die Tatsache, dass ich die Lottozahlen vom Samstag nicht schon am Freitag weiß.
Wenn ich Bundeskanzler wäre,
würde ich erstmal für eine gewisse Umverteilung sorgen. Die Schere in Deutschland geht meines Erachtens viel zu weit auseinander zwischen Reich und Arm und sie öffnet sich immer weiter und ich finde, da muss was passieren.
Ich bewundere Menschen, die
aufrecht durchs Leben gehen, gegen alle Widerstände kämpfen, eine Haltung haben, auch wenn sie gerade nicht populär ist und trotzdem dabei bleiben.
Wenn ich dem kleinen Georg von einst heute eine Lebensweisheit mit auf den Weg geben dürfte, wäre es die folgende.
Hör nicht auf den alten Georg, sondern versuch deinen eigenen Weg zu finden.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Uecker, der Fasnachtsdienstag 1993, der Tag, an dem Sie die Diagnose Krebs und HIV positiv, nee, sie haben sie da noch nicht bekommen, aber sie haben sich quasi selbst ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie sich einfach nicht wohlfühlten. Was für Erinnerungen haben Sie an den Tag?
Natürlich keine sehr schönen, aber es ist ein Teil meines Lebens, also ich verdränge das nicht. Es ist auch eine sehr absurde Situation. Man muss sich vorstellen, Karneval in Köln, der Mainzer wird es ja hier ähnlich kennen, Karneval in Köln, Karnevalsdienstag, spürte ich hatte das lange so vor mir hergeschoben, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Also mein Leben war richtig schlecht. Mein Freund, meine große Liebe, war kurz vorher gestorben. Ich war in Trauer und Schmerz und habe gedacht, deswegen reagiert mein Körper darauf, also psychosomatisch. Und das ging aber über viele Wochen. Und dann dachte ich irgendwann mal am Karnevalsdienstag, ey, mach die Augen auf, Georg, irgendwas ist hier kapital nicht in Ordnung. Und bin zu meiner Hausärztin gegangen. Die guckte mich nur an, machte drei kurze Checks und sagt, sie müssen sofort in die Klinik. Ich so, bin dann selber noch aufrecht dahin. Und das war natürlich grotesk. Karnevalsdienstag in der Notaufnahme der Uniklinik. Da waren viele
Einzig Nüchterne wahrscheinlich.
Ich war der einzig Nüchterne, ich war der einzige Nicht-Kostümierte. Und dann kamen natürlich so derangierte Lappenclowns und blutende Kätzchen in grotesken Kostümen vorbei. Ich dachte, das ist wirklich ein Fellini-Film. Und musste teilweise auch wirklich lachen. Also ich kann auch in traurigen Momenten das Tragikomische sehen. Dann wurde ich da komplett durchgecheckt. Und wir haben gesagt, wir müssen sie komplett hier behalten. Und ich wachte Aschermittwoch im Krankenhaus auf. Immerhin wachte ich auf, weil es gibt ja den Karnevalsschlager am Aschermittwoch, ist alles vorbei. Und ich dachte, oh Gott, bitte nicht. Und dann haben die mich komplett durchgecheckt. Und dann habe ich in einem Gespräch mit dem Chefarzt, der mir es sehr schonend beigebracht hat, mitgeteilt bekommen, dass ich HIV-positiv bin und Lymphdrüsenkrebs habe.
Morbus Hodgkin, auch ja im leicht fortgeschrittenen Stadium, kann man sagen. Ich meine, kann man da noch an irgendwas denken in so einem Moment, wenn man so eine Doppeldiagnose bekommt?
Na, ich kann mich daran erinnern, ich saß einfach relativ reglos da. Also, das ist wie so ein Flash, ist auch nicht so, dass man jetzt weint oder ich war eh schon so matt durch den Tod meines Partners, durch viele Faktoren und ich habe den nur so angeguckt. Es gibt ja immer wieder Leute, die fragen oder fragen sich selber in so einer Situation, warum gerade ich? Bei mir war das gar nicht so. Ich war, warum nicht ich? Das meine ich jetzt nicht so cool, sondern ich nur, doch, das ist jetzt eine Realität, das bist du. Das flattert durch den Kopf, da rannten Bilder rum. Und dann kam erst so der Schmerz und die Fassungslosigkeit darüber nach 8, 9 Stunden.
Mhm. Für Sie hieß es ja, Sie müssen zwei Therapien machen. Mhm. Erstmal eine Krebstherapie, danach eine Therapie,
eine HIV-Prävention, also praktisch eine Prävention, damit das eben in Schach gehalten wird, der Virus.
Fangen wir mal mit der Krebstherapie an. Sie hatten die Wahl zwischen einer harten und einer weichen Form, haben sich für die harte Form entschieden, weil sie Ihnen erfolgsversprechender erschien. Was hieß es konkret?
Naja, das hieß konkret, ich konnte es ja auch nicht genau beurteilen, dass sie, die hatten Fortschritte gemacht, also eine Kombination von Mitteln, die man natürlich intravenös bekommt, die auch sehr viele Nebenwirkungen hat. Das ist halt so bei der Chemotherapie. Die Medikamente können ja nicht unterscheiden zwischen guten und schlechten Zellen. Das heißt, das ist Atomkrieg in dem Körper. Und ich hing laufend am Tropf. Damals gab es schon so ein Mittel gegen Erbrechen, was man vorher bekommt. Ich habe trotzdem die ganze Zeit gebrochen. Es war natürlich die Hölle. Ich sah aus wie ein Heroin-Junkie, zerstochene Arme. Das war noch das geringste Problem, aber der Körper war so weit runtergefahren, dass ich kaum noch Widerstandskräfte hatte.
Was war am schlimmsten für Sie in der Situation?
Am schlimmsten war wirklich, dass so die ganze Seele aus einem rausfährt. Man liegt da wirklich wie ein Stück Fleisch. Und vom Schmerz her war es die Mittelohrentzündung. Ich hatte Mittelohrentzündung und habe gedacht, ich saß nachts da und habe meinen Kopf gegen die Wand geschlagen, damit ich einen Gegenschmerz habe.
Und Schmerzmittel durften Sie da nicht nehmen?
Doch, die haben nichts mehr genutzt, weil das so heftig war. Dann bekam ich noch Morphium.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Oecker, wir haben gerade darüber gesprochen, wie es war, als Sie diese Doppeldiagnose Krebs und HIV positiv bekamen, wie Sie gekämpft haben und auch gelitten haben in dieser Krebstherapie. Gab es denn Situationen, in denen Sie diesen Satz, ich mach da mal weiter, nicht mehr gesagt haben, sondern wirklich gedacht haben, es hat keinen Sinn mehr zu kämpfen?
Ja, die hat es gegeben. Also der Satz ist ja ein bisschen die Zusammenfassung von einer Haltung. Also egal, ob man ihn sagt oder ob man ihn spürt, es gab Situationen, wo ich das nicht mehr gespürt habe. Das ist einfach klar, weil ich hatte so viel verloren. Das war nicht nur meine große Liebe, meine Gesundheit, die Nebenwirkungen der Chemotherapie. Es kam mir dazu, dass ich Freiberufler bin. Ich hatte ja keine Arbeit. Ich habe ja Schulden gemacht. Ich lag da und erbrach mich in einem Krankenhausbett. Da gibt's einfach Momente, wo man nichts mehr spürt, also keine Lebenskraft. Und doch gibt es eine Kraft in einem, die offensichtlich größer ist, als man selber merkt. Ich finde es ein bisschen esoterisch, aber man nennt es auch Resilienz. Also dass Menschen an Widerständen wachsen. Wenn ich die Geschichten höre von Leuten, die auf der Flucht sind oder im Krieg alles verlieren und trotzdem dranbleiben, das ist ja für uns unfassbar, auch wenn man sich an solche Bilder leider etwas gewöhnt hat. Und so ähnlich war es bei mir. Ich lag da und es gab Situationen, wo ich sagte, das war's. Ich hatte auch ein schönes Leben, bisschen kurz, ich bin erst 30, aber ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr. Und irgendeine Kraft in mir hat mich aber vorangetrieben, hat gesagt, los, da kommt noch was, du hast noch was vor, mach mal weiter.
Aber es gab auch die Situation, die beschreiben Sie in dem Buch auch, da standen Sie vorm Fenster und haben gedacht, soll ich nicht springen?
Ja.
Was hat Sie davon abgehalten?
Ja, das ist eben schwer zu beschreiben, das ist eben diese innere Stimme offensichtlich. Das ist sogar schlimmer gewesen teilweise, als ich es im Buch beschreibe, weil ich wollte nicht so larmoyant klingen. Es waren mehrere Monate, die wirklich auch Depressionen hervorgebracht haben. Das lag auch an einer Überdosis von oder einer hochdosierten Cortisongabe, das befördert das auch. Aber ich stand öfter mal am Fenster am Balkon meiner Wohnung und habe auch wirklich so ungefähr eine Stunde runtergeguckt auf den Asphalt und gedacht, komm, mach.
Dann ist es schnell vorbei.
Dann ist es schnell vorbei. Und gleichzeitig aber, was einen dann zurückhält, das ist oft größer, wie gesagt, als die Einzelteile, die man selber spürt. Oft hat das auch so einen Effekt von Katharsis, dass man da steht und sagt, so, ich habe es einmal durchgeplant, durchgedacht.
Jetzt mache ich es nicht.
Jetzt mache ich es nicht. Also nicht so cool, wie ich es jetzt beschreibe, aber irgendeine Kraft hat mich ja davon abgehalten. Gott sei Dank, weil es kamen ja noch ganz, ganz viele tolle Dinge.
Das wollte ich auch sagen, genau. Das wäre wirklich ganz, ganz schlimm gewesen. Auch für Ihre Eltern, für Ihre Freunde. Dieser Familienverband, Freundeskreis, haben die Sie auch ein bisschen durch diese Zeit getragen?
Total. Kann man nicht nur sagen ein bisschen, sondern sehr. Und ich kann wirklich nur Leuten sagen, die zum Beispiel Leute pflegen oder andere im Krankenhaus besuchen, macht euch nicht so einen Stress. Es gibt echt Leute, die sagen, oh Gott, ja, was soll ich denn da sagen? Was soll ich denn da machen? Ich sage, geh einfach hin und sei du selbst. Ich habe damals auch gesagt, der Erste, der hier ins Zimmer kommt und so einen falschen Krankenhauston an den Tag legt, also ein bisschen Blick senken, Stimme senken, sage ich, der kann direkt wieder gehen. Die sollen ruhig reinkommen. Und es war auch cool. Ich hatte Freunde, die sagten, ja, kann ich denn auch erzählen? Ich sage, was hast du gemacht? Und die so, ach ja, nix. Ich sage, wie nix? Ja, und dann haben sie gesagt, wir wollten dir nicht erzählen, vielleicht so, dass wir gestern super abgestürzt sind in der Kneipe, dass du vielleicht traurig bist. Ich sage, los, ich will alle Geschichten hören. Ich will, dass Menschen normal sind. Also geht einfach hin, wenn ihr nichts sagen könnt, sagt nichts, kauft ein Stück Kuchen, erzählt einen blöden Witz, Händchen halten. Das bedeutete für mich die Welt. Das war alles, was ich hatte.
Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man so ein Buch schreibt, nicht nur über diese Krebs- und HIV-Diagnose, auch über den Tod ihres Lebensgefährten John, ihrer großen Liebe, da kommt ja alles auch wieder ein Stück hoch.
Ja.
Wie schwer ist es Ihnen gefallen, dieses Buch zu schreiben?
Es ist mir schwer gefallen, aber natürlich in so einer Ambivalenz. Ich wollte es ja schreiben. Und erstmal hatte ich einfach ein bisschen Bammel vor der Herausforderung. Ich habe immer wieder Sachen geschrieben, Glossen, Kolumnen, Beiträge für Buchanthologien. Also ich wusste, ich kann schreiben, aber ich schreibe langsam. Und dann hat man so eine Buchform, kriegt einen Vertrag, einen tollen, wo drin steht mindestens 240 Seiten. Da war ich schon erschöpft bei dem Gedanken. Und dann auch noch eben das aus sich selber herausholen. Es ist so eine Art Reinigungsprozess. Ich wollte es aber nicht irgendwie so als Nabelschau oder Therapie schreiben, sondern es sollte auch einen Mehrwert haben. Das sind schon so Kämpfe und ich bin ein Nachtschreiber. Ich habe da oft gesessen, bis die Sonne aufging, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir hatten ja schon drüber gesprochen, nach 4,5 Monaten war der Kampf gegen den Krebs erstmal abgeschlossen. Kamen natürlich dann noch Kontrollen, aber erstmal war nach 4,5 Monaten schien alles gut. Dann stand die AIDS-Therapie an, sprich der HIV-Virus musste bekämpft werden. Was kam da medizinisch auf Sie zu?
Also man muss dazu sagen, dass die Nachwirkungen von der Chemotherapie gegen den Krebs natürlich viel länger waren. 4,5 Monate war das rein körperliche. Da habe ich die schon überrascht, weil sie meinten, das würde wahrscheinlich 6 Monate dauern. Aber die psychischen Nachwirkungen, dieses, wo soll ich hin, ich fühle mich so schlapp, was mache ich aus meinem Leben, diese Kraftlosigkeit und die Trauer, das ging noch bestimmt 4, 5 Monate, also im Extremo. Die haben dann eben, sind wir das Problem HIV angegangen. Das konnte man während der Chemotherapie gar nicht, weil da war ja Krieg in meinem Körper. Und da muss man dazu sagen, also HIV, wie gesagt, ist erstmal keine Erkrankung. Man muss verhindern, dass sie sich zu einer entwickelt. Und dafür nimmt man Tabletten. Damals gab es nicht so wahnsinnig viele Medikamente. Man machte langsame Fortschritte, aber die Hoffnung war immer, dass ich lang genug auf der Welt bleibe, dass ich davon profitieren kann.
Was ja auch passiert ist.
Was passiert ist, ja.
Gab es ja Riesenfortschritte.
Riesenfortschritte. Und heutzutage ist es nicht so problematisch für mich. Ich nehme einmal am Tag 3 Tabletten. Die vertrage ich sehr gut und das war's. Und ich gehe regelmäßig zu Kontrollen und es gibt kein Virus mehr, der bei mir nachweisbar ist. Also wenn ich einen normalen HIV-Test machen würde, wäre ich sogar rein vom HIV-negativ. Da darf man sich natürlich nichts vormachen. Es kann sein, dass es sich in einer Mini-Konzentration irgendwo versteckt. Und deswegen muss ich natürlich den Rest meines Lebens tapfer diese Medikamente nehmen.
Haben die Nebenwirkungen?
Nee, bei mir nicht, ne.
Das Bittere ist ja, wenn es diese Medikamente schon gegeben hätte, als Ihr Freund John erkrankt wäre, wäre er heute noch im Leben. Das ging letztlich um ein paar Monate, die er diese Medikamente verpasst hat.
Ja, also es gibt nicht so einen Moment, wo alles dann geklärt war. Es war also medizinischer Fortschritt schrittweise. Den hat er teilweise auch noch miterlebt. Also seine Lebenszeit wurde auch verlängert, aber eben nicht um so wahnsinnig viel Zeit. Und das macht mich heute noch sehr, sehr traurig. Auch für viele andere Freunde, die einfach gestorben sind. Und ich sage, hätte die ein bisschen länger durchgehalten oder hätte die Medizin ein bisschen schneller was finden können, dann wären die heute alle noch da. Und dann gibt es schon so Situationen, wenn es mir auch gut geht, wo ich eine große Melancholie spüre, wo ich das Gefühl habe, gleich geht die Tür auf und die tanzen alle rein und sagen, wir waren nur kurz weg.
Sie haben ja lange gebraucht, lange gewartet, bis Sie sich geoutet haben und gesagt haben, ich bin HIV-positiv.
Ja, geoutet ist ja immer so ein bisschen schwierig. Ich bin offen damit umgegangen, aber nicht öffentlich. Das ist ein Unterschied. Also wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist oder eine Promi-Butze oder wie immer man das nennen will, dann hat ja alles so eine Doppelt- und Dreifach-Ebene. Das heißt, ich bin offen damit umgegangen gegenüber meinen Freunden, meinen Eltern, meiner Familie, meinen Arbeitgebern, vielen Kollegen. Also das war nicht so, oh, ich habe hier ein ganz schlimmes Geheimnis. Aber trotzdem ist natürlich die Frage, wie geht man öffentlich damit um? Ich hatte keine Lust, das so zu erklären, wie ein Plakat oder darauf reduziert zu werden. Und vor allem, weil die Geschichte eben etwas komplizierter ist, brauchte ich auch ein bisschen mehr Raum. Und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben.
Vor 3 Jahren hatten Sie es ja zum ersten Mal schon erwähnt.
Vor 2 Jahren ungefähr.
Dass Sie HIV-positiv sind. Wie waren da die Reaktionen?
Na, die waren überwältigend, muss man wirklich sagen. Ich wusste, das wird schon eine Meldung sein, aber ich habe das beiläufig in einem Interview erzählt, wo es auch um viele andere Aspekte ging, in einem kleinen schwulen Magazin. Und plötzlich war das am nächsten Tag auf der Schlagzeile, Titelseite der Bild-Zeitung. Das hat mich schon überrascht. Es gab sehr viele Reaktionen. Aber nicht nur eben von den Medien, sondern auch von Menschen, die mich angesprochen haben. Ich habe Briefe bekommen, E-Mails. Also das war ganz toll und sehr persönliche Geschichten auch.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Bei uns im SWR1 Leute-Studio ist die ganze Zeit schon gute Laune. Georg Uecker hält es kaum auf dem Sitz, tanzt hier die ganze Zeit schon rum. Das ist, glaube ich, ganz Ihre Musik hier, ne?
Ja, total. Ich hatte keine Ahnung, was ihr heute für eine Playlist habt. Ich gucke da mal drauf und freue mich. Der Engländer würde sagen, Traveling Down Memory Lane. Also viele Sachen so aus meiner Jugend und auch Sachen, die mich geprägt haben. Ich habe mich gerade köstlich darüber amüsiert, dass ich zum ersten Mal seit 100.000 Jahren wieder einen Song von Rio Speedwagon höre, was immer aus denen wurde. Vorhin Bette Midler, From a Distance. Das ist ja, da habe ich ja schon Tränen in den Augen. Ich
hab letztes Jahr waren Sie auf dem Konzert.
Ne? Ja, ich habe letztes Jahr Bette Midler in London gesehen, die zum ersten Mal seit 20 Jahren überhaupt wieder in Europa aufgetreten ist. Es war wieder brillant.
Immer noch, muss
immer
man
noch,
sagen.
Ne? Immer noch.
Sie ist jetzt fast 70.
Ja, also einige Teile von ihr, muss man sagen. Das Gesicht ist, glaube ich, erst 4 oder 5. Sie ist schon sehr stramm gezogen, aber die ist großartig, weil die kann einfach Comedy auf der Bühne abliefern und wirklich kantig und frech und wirklich grenzwertig, aber brüllend komisch. Und dann singt sie in Balladen, wo man Gänsehaut hat. Das war ganz toll.
Jetzt geht's gleich weiter bei uns mit ABBA. Sind Sie ABBA-Fan oder waren Sie ABBA-Fan?
Ich behaupte, ich war der größte ABBA-Fan der Welt. Seit ich die gesehen habe, 1974, als sie den Song Contest gewonnen haben mit Waterloo, war ich sofort irgendwie begeistert, habe auch Poster an die Wand getackert Ohne Ende. Ich habe mein Zimmer mit meinem Bruder geteilt und er sagte so, genau bis hierhin und darüber nicht noch ein Poster, da wohne ich. Und fand es ganz toll und habe die sehr bewundert und mochte auch immer die dunkelhaarige Sängerin Frieda, also Anne Fiedelingstar genannt Frieda, die war so mein Liebling, so die Altstimme. Nicht Agneta, also bei mir in der Schule standen die Hetero-Jungs alle auf Agneta und ich aus anderen Gründen auf Frieda. Und dann kam raus, dass sie eine norwegische Mutter hat und einen deutschen Vater, genau wie ich. Und habe sie noch mehr gemocht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Uecker, Sie sind 1962 in München geboren. Ihr Vater war ein deutscher Professor für nordische Philologie. Ihre Mutter Norwegerin. Können Sie Norwegisch?
Ja, also ich bin zweisprachig aufgewachsen und ich finde, das ist echt ein Luxus. Das merkt man ja als Kind gar nicht. Man findet es irgendwie selbstverständlich. Aber später habe ich gedacht, komisch, das haben wir anderen ja gar nicht. Und ich habe eben nicht nur eine Muttersprache und ein Vaterland, sondern auch noch eine Vatersprache und ein Mutterland und fühle mich da doppelt gesegnet.
Sie sind dann in Bonn aufgewachsen. Wenn man Ihr Buch liest, dann hat man das Gefühl, das war eine großartige Kindheit, die Sie hatten. Sie wurden geliebt, behütet. Gleichzeitig waren Ihre Eltern auch liberal. Welche Werte haben Ihnen Ihre Eltern denn als Kind vermittelt? Was war da wichtig?
Das kriegt man als Kind ja auch mehr so nebenbei mit. Es sind Werte, ich würde sagen, Werte des menschlichen Umgangs. Man kann auch sagen, basierend auf dem Humanismus. Wie zum Beispiel eben Gegenseitigkeit, Ehrlichkeit, Vertrauen, Loyalität. Das sind immer so große Schlagworte. Und ich grüße meine Eltern, falls sie gerade in Bonn zuhören und sagen, mach's mal nicht so groß. Meine Eltern sind sehr süß, aber haben auch eine rechtschaffene Bescheidenheit. Aber ich möchte mich nochmal bedanken an der Stelle. Das heißt, es war nicht so auf dieser Metaebene, also eines Glaubens, einer Religion, einer politischen oder sonstigen Weltanschauung, sondern es war einfach auf der Ebene des ich mache das so und ich vertraue dir und du gibst mir das bitte zurück, verarsch mich nicht. Also auch als Kind.
Wobei Ihr Vater Sie, glaube ich, durchaus mal mit auf eine Demo genommen hat. Auf
ja, das habe ich dann beschrieben. Da kann ich mich ganz rudimentär dran erinnern, wirklich nur in so Flashbacks. Das war aber einfach, weil da keine Kinderbetreuung aufzutreiben war. Das war wirklich die Demo gegen die Notstandsgesetze im Mai 1968. Was das dann war, habe ich dann später erst erfahren. Ich stand auch nur so am Rand und meine Tante aus Norwegen war zu Besuch. Das war aber eher der Tatsache geschuldet, dass man nicht wusste, wohin mit den Kindern. Und im Mai ist es ja auch schön draußen.
Absolut. Wie alt waren Sie, als Sie gemerkt haben, ich interessiere mich nicht für Mädchen, sondern für Jungs?
Ja, so klar war mir das gar nicht. Also ich war eher so, ja, so ein bisschen suchend. Und der Übergang von, sagen wir mal, Kindheit zur Pubertät oder von nicht definierter Sexualität zur Praxis, von der Theorie zur Praxis, der war bei mir sehr kurz. Ich weiß von vielen anderen, die sich dann das verdrängen oder mit Schuldgefühlen operieren oder ein Doppelleben führen. Und als ich das gemerkt habe, habe ich das dann relativ schnell in die Tat umgesetzt.
Wie alt waren Sie da?
16.
16. Jetzt ist ja immer die Frage, wenn man sowas merkt, wie sage ich es meinen Eltern? Für viele Homosexuelle bis heute ein Riesenthema. Wie war das bei Ihnen?
Ja, es war auch ein bisschen schwierig. Also auch bei meiner Lust zur Rhetorik und Liebe zur Pointe ist es nicht so einfach gewesen. Obwohl ich Vorteile hatte von meinem Umfeld und meinen Eltern.
Sie wussten, Ihre Eltern sind eigentlich liberal.
Ja, ja. Und aber trotzdem denkt man, damals hat das auch ein bisschen mit der Sichtbarkeit zu tun. Es gab keine schwulen Bilder in den Medien, keine Präsenz. Und ich wusste schon, es gibt vielleicht noch 3-4 andere in Deutschland. So, hoffentlich treffe ich die mal irgendwo. Es gab ja noch nicht das Internet. Und da habe ich schon eine Weile so mit mir rumgedruckst. Nicht aus Schuld oder weil ich das schlimm fand, sondern einfach so auch, ja, wo wird es hinführen? Und was, ne? Man lebt in einer heteronormativen Gesellschaft, das ist alles so vorgegeben und jetzt muss man einen eigenen Weg finden.
Wie haben Sie sich geoutet dann?
Das war ganz lustig, weil meine Eltern haben natürlich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Die waren aber schlau genug, nicht sofort nachzufragen, weil mit 16 möchte man mit seinen Eltern wirklich nicht über Gefühle und Sex reden. Unter gar keinen Umständen. Und die haben gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und beim gemeinsamen so Rumräumen, ich war mit dem Staubsauger unterwegs, meine Mutter machte irgendwas anderes, hat sie so ganz beiläufig gesagt, sag mal Georg, irgendwas ist doch hier nicht in Ordnung. Und ich so, einsilbig, wie man dann ist. Und dachte sie, bist du verliebt? Und ich so, und dann sagte sie, relativ trocken, Mann oder Frau? Und ich weiß noch, wie ich da stand.
Ertappt.
Ja, irgendwie ertappt, aber gleichzeitig auch, ja, danke für das Sprungbrett. Und ich so, Mann. Und er hat sich auch nicht weiter thematisiert, weil man will weder, dass Eltern ablehnend reagieren, noch so problematisierend. So.
Einfach einen Staubsauger wieder angemacht und weiter gesaugt.
Ja, erstmal nicht das Große. Man will das auch trotzdem, auch wenn es draußen war, will man es dann auch nicht weiter diskutieren erstmal.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Da werden ja gerade über ihr Outing gesprochen mit 16 zu Hause bei ihren Eltern. In der Schule haben sie es dann auch getan, haben sie auch erzählt?
Ja, auch so schrittweise. Ich habe so Signale gesendet. Also da sind wir wieder bei dem Thema, muss ich das wie ein Plakat vor mir hertragen? Nein. Aber natürlich muss man das auch mal markieren. Und ich habe dann so Signale gesendet, die aber am Anfang die Leute nicht haben lesen können, meine Mitschüler. Weil das war die Zeit von The Cure und David Bowie und New Romantics und Culture Club. Das heißt, sie waren ja alle androgyn gestylt. Man spielte damit, man malte sich mit Kajal so ein bisschen was unter die Augen. Das war schon der Vorläufer von Heroin-Chic. Schulterpolster, tupierte Haare, blondiert. Also ich schrie und sendete Signale aus. Aber man
keiner
dachte,
hörte.
Ja, dann haben sie es dann doch
irgendwie kapiert. Haben die Mädels versucht, sie rumzukriegen?
Die Mädels haben es als erste sofort kapiert.
Ah ja.
Und das schreibe ich auch in dem Buch, die hatten dann eine Wette laufen, wer mich als erstes rumkriegt. Das habe ich aber erst nach der Nummer erfahren.
Also die Wette wurde gewonnen.
Die Wette wurde von einer Frau gewonnen, genau. Und wie ist jetzt hier gerichtet vorgegangen? Das war damals aber auch so eine Phase des Ausprobierens. Ich war mir schon klar, dass ich homosexuell bin. Aber ich dachte, gut, also probieren wir es halt mal. Die ist halt so rangegangen und sagt, ja, also mindestens einmal probieren sollte man.
Es gab ja auch später mal im Boulevardblatt einen Artikel über sie, als sie in der Lindenstraße bekannt waren. Da stand der Satz drin, abends sitzt der Junggeselle zu Hause und träumt von der Frau seines Lebens. Wie ist dazu gekommen?
Und ich habe fast gekotzt, muss ich sagen. Ich war so furchtbar naiv. Ich kam direkt vom Theater zum Fernsehen. Und war ja noch Berufsanfänger. Ich hatte kein Management, ich hatte keine PR-Berater. Das war nicht wie heute. Ich war einfach mal so da und die meisten Leute in Deutschland konnten nur drei Sender empfangen. Privatfernsehen fing gerade an, Sat.1 hieß noch Kabelpilotprojekt Ludwigshafen. RTL sendete aus einer Garage im Stadtrand von Köln. Das heißt, die Lindenstraße hatte ungefähr 14 Millionen Zuschauer pro Woche. Und ich kam vom Theater. Ich hatte keine Ahnung, wie ich mit Öffentlichkeit umgehe. Und dann meldete sich irgendwann mal so ein goldenes Boulevardblatt, wie auch immer, und würden gerne Homestory bei mir machen. Dachte ich, so, machen wir einfach mal. Homestory, ich hatte keine Ahnung. Ich wohnte in so einer relativ pupsigen WG und dachte, so was Schäbiges haben wir auch noch nie gesehen für ihr Klientel. Und dann hat die Frau sich mit mir unterhalten. Und kriegen sie die klassischen Boulevardthemen durch. Und das zum Thema heteronormativ. Die fragte mich, haben sie eine Freundin? Und ich so, nee. Und hab gerade überlegt, soll ich das jetzt sagen, soll ich es erklären? Ich so, nee. Und dann war ich schon beim Thema Garten, Hobbys, Horoskope und Kochen. Und ich so, völlig überfordert. Dachte auch egal. Und dann sah ich ein paar Wochen später diesen Artikel. Und weil ich keine Freundin habe, warte ich offensichtlich auf eine, weil ich nicht erklärt hatte, dass ich auch keine suche. Und da ich schon früh ein politischer Aktivist war, habe ich so gekotzt bei der Überschrift und gedacht, das machen wir demnächst mal anders.
Er träumt von der Frau seines Lebens. Wie viele Liebesbriefe haben Sie danach bekommen?
Da noch nicht so viele, weil da war ich noch nicht so bekannt. Das war da noch eine relativ kleine Rolle.
Aber Sie hatten später eine richtige Stalkerin.
Ja, ich hatte auch mehrere Frauen. Also Frauen können auch sehr absurd sein in ihrem Verhalten. Ich hatte eine Stalkerin. Ich vermute sogar, dass ich die mal gesehen habe, bin mir aber nicht ganz sicher. Und die hat mich telefonisch drangsaliert. Damals, das kann man sich auch nicht vorstellen, das beschreibe ich auch in dem Buch, zum Thema deutscher Amtsschimmel. Wenn man einen deutschen Telefonanschluss hatte, musste man im Telefonbuch stehen. Das war Pflicht. Und am Anfang kannte mich ja keiner, ich war im Theater, stand ich natürlich auch da drin. Dann musste man eine Geheimnummer beantragen. Das ging natürlich bei mir relativ schnell durch, weil ich ja eben im Fernsehen war wöchentlich. Dann wurde die Nummer rausgenommen bei der Auskunft. Aber die Leute hatten damals ja auch noch alte Telefonbücher. Also jahrelang konnte man meine Nummer auch relativ schnell finden. Und da haben Leute angerufen, also meistens, die mir nichts Gutes wollten, um es mal freundlich zu formulieren. Und eine Frau, die also wirklich Liebesschwüre, die gestöhnt hat, die völlig wahnsinnig war. Und wegen der habe ich mir erstmal einen Anrufbeantworter gekauft, damit man hören kann, wer dran ist, bevor man rangeht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Der tanzt inzwischen nicht nur, sondern er singt auch inzwischen zu unseren Titeln, die Sie scheinbar wirklich sehr mögen. Ne?
Sehr, aber es gibt ja auch Texte, die man sich leicht merken kann, wie zum Beispiel La 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 Long 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 Long. Das ist ja relativ einfach.
Da singt sich leicht mit. Dr. Carsten Flöter, den Sie in der Lindenstraße spielen, mag der dieselbe Musik wie Sie?
Das ist schwer zu sagen. Also ich achte schon darauf, dass die beiden auch unterschiedlich sind. Also vor allem die Autoren, aber dann auch in meiner Umsetzung. Ich möchte nicht mein eigenes Leben spielen. Ich möchte eine Distanz haben, die ich mir dann erarbeite, also überbrücke. Das ist die Herausforderung, auch über so einen langen Zeitraum. Der hört auch schon mal Musik und manchmal sieht man auch, was er auflegt oder hört es dann und hat die Tonquelle, also ein Radio- oder CD-Player im Bild. Und manchmal wird es einfach hinten bei Nachbearbeitung draufgelegt. Und neulich hatte er so einen sentimentalen Flashback und da gab es einen sehr schönen Song von Freddie Mercury. Das mochte ich sehr.
Sie haben auf jeden Fall in dieser Rolle am 18. März 1990 Fernsehgeschichte geschrieben, als Sie als anerkannter Schwiegermutterliebling der Lindenstraße,
also in der Rolle, genau.
In der Rolle, genau,
sonst vielleicht nicht,
Ihren damaligen Partner Gerd geküsst haben und in der Folge drauf auch sogar noch im Bett gelandet sind.
Genau.
Hätten Sie mit dem, was danach auf Sie zugerollt ist, im Entferntesten gerechnet?
Nein, so gar nicht. Also ich muss das korrigieren mit den Rollen jetzt nur für Insider. Gerd war der erste Freund, den hat Carsten 1987 schon mal geküsst. Also ich, das sorgte nicht für so viel Aufsehen.
Komisch, ist keinem aufgefallen damals.
Ne? Nee, wahrscheinlich, weil das auch mehr so eine einmalige Geschichte war. Und es ist auch eine Frage natürlich, wie das inszeniert ist, ne? Wie nah eine Kamera rangeht und so. Und das andere war dann eben die Figur Robert, also der Freund von Carsten, also mein Szenenalter Ego, hat sich eben in einen Mann verliebt. So, und die küssen sich halt. Und danach sieht man auch, wie die im Bett liegen. Also die küssen sich, dann kommen andere Szenen. Man sieht Mutter Beimer irgendwie hektisch da rumlaufen oder klopft sich ein Spiegelei in die Pfanne und ist gebeutelt. Und dann geht's zurück, ne, zu dem anderen Handlungsstrang und man sieht Carsten und Robert, wie sie im Bett liegen. Offensichtlich ist dazwischen was passiert, was man sich denken kann. Allerdings liegen sie da auch recht keusch, öffentlich-rechtlich bedeckt, aber mit nackten Schultern und. Also man,
das hat schon ausgereicht damals.
Wie es bei uns im Drehbuch manchmal steht, After Action. Das finde ich dann immer sehr schön, After Action. Und die Leute haben natürlich Dinge gesehen, die wir gar nicht darstellen konnten und wollten. Und dann haben sie gemerkt, dass es eben nicht eine einmalige Geschichte ist, sondern dass diese Geschichte einfach weitererzählt wird. Ganz unaufgeregt. Also wir sind ja nicht weitergegangen als Mutter und Vater Beimer auch. Und das kam aber immer wieder. Und das hat einige Leute fuchsig gemacht. Da gab es unglaublich heftige Reaktionen, die mich wirklich überrascht haben und nicht aufs Angenehmste.
Also Sie mussten sogar unter Personenschutz damals
zum Schluss, ja, werden. Ja, ja. Ich habe am Anfang natürlich auch mitdiskutiert, gegengehalten. Ich fand es ja auch irgendwie, also auf so eine ambivalente Art, ganz spannend, weil ich sagte, okay, du willst als Schauspieler und als öffentliche Person, willst du ja Reaktionen haben. Aber nicht unbedingt die.
Keine Morddrohung.
Nicht,
ne?
Unbedingt, eben, das steigerte sich so. Und es kamen die absurdesten Sachen. Viele Sachen habe ich erst später erfahren, weil die direkt wegsortiert wurden, im Giftschrank lagen beim WDR. Dann wurde meine Post gescannt. Dann wurde immer engmaschiger und bedrohlicher. Und dann hat der, also ein WDR-Mensch, der Produktionsleiter, bat mich zu einem Gespräch und sagten eben, ja, wir haben für Sie jetzt Personenschutz beantragt. Ich guckte die fassungslos an, die sagten, ja, auf Versicherungsgründe. Und dann sagte der, das ist nur prophylaktisch. Und dann habe ich gesagt, das will ich hoffen, dass der Personenschutz nur prophylaktisch ist. Ist er das nicht immer? Und das war nur ein paar Wochen. Es war schon sehr, sehr absurd. Und ja, es kam sehr nah an mich ran. Ja.
Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Das ist jetzt 28 Jahre her. Mhm. Die Zeiten haben sich geändert. Inzwischen gibt es die Ehe für alle. Ist jetzt alles gut?
Nein, aber wir sind auf einem guten Weg, sagen wir mal so. Das ist ein großer Schritt, muss man sagen. Egal, ob nun ein schwules oder lesbisches Paar das für sich überhaupt haben möchte, die entspannte Möglichkeit zu sagen, ja, das möchte ich, nein, danke, aber nett, dass ihr mich gefragt habt, ist ein großer Fortschritt. Auch für Leute, die, sagen wir mal, nicht per se homophob sind, aber sich damit nicht beschäftigen, weil die dann auch sagen, naja Gott, wenn der Staat das jetzt akzeptiert, dann kann es ja so schlimm vielleicht auch nicht sein.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sind seit der 6. Folge der Lindenstraße mit dabei als Dr. Carsten Flöter. Wenn man so lange Serie macht, dann ist es natürlich toll, weil es ein Stück Familie ist. Auf der anderen Seite kostet es ja auch viel Zeit, die man auch für andere Dinge investieren könnte. Wie viel Zeit lässt Ihnen die Lindenstraße denn noch für anderes?
Momentan haben wir da eine gute Regelung gefunden. Wir laufen ja nur einmal pro Woche. Es gibt ja mittlerweile Daily Soaps und Telenovelas, die jeden Tag 50 Minuten produzieren. Das ist mir völlig schleierhaft, wie die das machen. Da sind wir ja wirklich noch old-fashioned dagegen. Und ich habe einen ganz guten Deal und Absprache und Vertrag mit der Produktion, dass wir Sachen eben so ein bisschen en bloc vorproduzieren können, die sich auch ein bisschen nach meinen Terminen richten.
Was das machen Sie sonst noch?
Ja, momentan, also das hängt ja immer von den einzelnen Projekten ab. Momentan plane ich, da bin ich jetzt in Vorbereitung. Jetzt hatte ich ja ordentlich tüchtig zu tun mit dem Buch. Da habe ich Lindenstraße gedreht, ab und zu einzelne Moderationen, aber sonst mich voll auf das Buch konzentriert. Und jetzt plane ich, und da bin ich gerade in Arbeit, auf der Grundlage des Buches, was jetzt erschienen ist, eine Bühnenshow zu entwickeln. Für mich. Das wird zum Teil aus einer Lesung bestehen, aber es geht weit darüber hinaus. Es wird interaktive Momente geben, Impro-Momente. Ich habe einen Sidekick, mit dem ich kommuniziere. Es gibt Einspieler. Und ich will eigentlich, dass jeder Abend anders wird. Dass es zeitliche und vor allem, wenn ich auf Tour bin, regionale Bezüge gibt. Und das basteln wir gerade und damit gehe ich im Herbst auf Tour.
Ja, da sind wir gespannt und freuen uns, wenn Sie hier nach Rheinland-Pfalz kommen.
Unbedingt, sehr gerne.
Also offensichtlich hatten Sie auf jeden Fall Zeit, sich noch ganz viel Allgemeinwissen nebenher drauf zu schaffen. Sie sind der vermutlich beliebteste Telefonjoker in Promi-Special von Wer wird Millionär? Hella von Sinn, Johannes B. Kerner, Sandra Maischberger, Henry Maske und viele mehr haben schon auf Sie zugegriffen.
15 Mal, glaube ich, ja. 15 Mal saß ich da.
Woher wissen Sie das alles, Herr Oecker?
Naja, das ist einfach eine große Neugier. Also erstmal habe ich die Gabe, mir sehr viele Dinge zu merken. Das überrascht auch andere. Ich habe wahrscheinlich mal eine sehr große Festplatte eingebaut in meinem Hirn. Ich sage mal, wenn die tiltet, ist auch vorbei. Also da ist nichts mit Reset-Knopf, da ist vorbei. Da ist viel Speicherplatz. Und ich bin so ein neugieriger Mensch. Ich bin ein bisschen wie so ein Schwamm. Also ich bin, frage ja Leute auch Dinge. Ich bin auf Tour, da gucke ich, wo sind wir denn hier? An welchem Ort sind wir hier? Das ist, weil sie sagen, ich habe auch Zeit. Das sind einfach Sachen, die bei mir 24 Stunden am Tag so mitlaufen.
Also alle überrascht haben Sie ja mal, als Sie im Star-Quiz eine Frage zum ESC, zum Eurovision Song Contest gestellt bekam. Ich lese sie jetzt mal vor. Die hieß, welcher dieser Songs hat beim ESC am schlechtesten abgeschnitten? Pump, Pump, La 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 oder Oi Oi Oi? Ja.
Und Bumba da Bum. Es waren Bumba vier Antworten.
Ja, Wahnsinn, vier Antworten. Ja. Und Sie wussten die richtige Antwort.
Ja.
Nämlich? Was war die?
Die Antwort war, da habe ich aber Glück gehabt, man muss dazu sagen, ich hatte mal ein Essay geschrieben für ein Buch über die absurden Titel beim Song Contest und wo die herkommen und Sprachenregelungen, also so eine lustige Glosse. Trotzdem war ich mir nicht ganz sicher und es ging um einen Top-Gewinn und ich spielte ja im Team mit Henry Maske für seine Stiftung.
Und der sagte, 250.000 Euro,
ja, ja, und
muss
der
man
sagte,
sagen.
Hör auf. Ich sagte, nee, Moment, Henry, ich regel das schon mal eben schnell. Und eins war ein Gewinnertitel, das wusste ich als Song Contest Fan und Experte, das war La La La, das war der Siegertitel von 1968. So hat man den schon mal weg. Und dann wusste ich, dass Norwegen, das war mein Vorteil, häufiger früher mal am letzten Platz landete. Und dazu gehörte der Titel Oi, 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 der im Ganzen heißt Oi, 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 Sorgleier Skabli. Und der wurde letzter mit 0 Punkten. Da habe ich gedacht, okay, selbst wenn ich die anderen beiden jetzt nicht genau zuordnen kann, weniger als 0 Punkte kann man ja da nicht haben. Und habe gesagt, das ist der Titel. Und das Studio war hysterisch und dachte, das kann nicht sein, dass ihr das weiß.
Ne, Knaller. dann hätte ich jetzt zum Schluss nochmal gerne Ihre Prognose für unseren neuen ESC-Vertreter für Deutschland, Michael Schulte.
Ich finde den sehr spannend und interessant.
Das klingt jetzt sehr diplomatisch.
Nee, das klingt nicht diplomatisch. Ich glaube, bei der jetzigen Vorentscheidung gab es zwei Möglichkeiten. Entweder geht man wirklich voll auf die 12 mit Vox Club. Da bin ich jetzt nicht so ein Fan von, aber einfach sagt, okay, die ist Abtempo, die ist gut gelaunt, die ist auch ein bisschen Klischee, Lederhosen und spielt damit. Das finden die im Ausland wahrscheinlich viel schriller als wir. Für sowas schämen wir uns ja teilweise auch. Aber den fand ich gar nicht verkehrt. Das wäre die eine Möglichkeit gewesen. Oder, so wie es jetzt gekommen ist, Michael Schulte. Und den finde ich gut. Ich finde den Song gut. Allerdings gibt es dieses Jahr sehr, sehr viele Balladen beim Song Contest. Das könnte ihm zum Nachteil gereichen.
Also schlimmer als die letzten Jahre kann es nicht werden.
Nein, ich sage mal
auch letzter, einmal vorletzter Platz.
Ja, also zweimal letzter, einmal vorletzter, so kann man es sagen. Aber ich bin ja der ewige Optimist, deswegen der Buchtitel Ich mache dann mal weiter. Man kann es auch so definieren. Vor 3 Jahren Platz 27, vor 2 Jahren Platz 26, letztes Jahr Platz 25. Es geht aufwärts. In 24 Jahren sind wir wieder so weit.
Herr Oecker, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Und als kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute gefunden haben, habe ich noch ein kleines Geschenk für Sie.
Oh, ich liebe Geschenke.
Unter unter den Tisch und gebe Ihnen das mal rüber, diesen Pappkarton in der gelben Tasche.
Genau, ich beschreibe mal für die Zuhörer.
Ja, Sie können schon mal auspacken. Also Sie sind ja ein großer Kaffeeliebhaber und reisen auch gerne.
Ja.
Deshalb dachte ich schenke Ihnen diesen Geschenkkarton mit diversen Kaffeesorten aus verschiedenen Ländern.
Oh, wie süß.
Und das können Sie dann aus der schön gelben SWR1-Tasse, die dabei liegt,
klasse, das
genießen.
Ja, hier sind ja ganz viele Überraschungen drin. Wie toll, eine Tasse noch. Das freut mich.
Lassen Sie sich den Kaffee schmecken.
Mm.
Danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Dass Sie hier waren bei uns.
Sehr gern.